Johannes 17, die Verse 20 bis 23 möchte ich lesen aus dem letzten Gebet für die Jünger und auch für uns. Vers 20 heißt es, und ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. In letzter Zeit schätze ich sehr auch am Tisch, dass es auch die Einheit zeigt, die der Herr geschaffen hat. Wie er es hier auch betet, wir sind eins gemacht durch dieses eine Brot. Der Herr hat sich brechen lassen, damit wir ihn essen können. Und alle, die den Herrn essen, sie werden eins. Am Anfang, wenn wir den Herrn aufnehmen, dann ist es mehr die persönliche Errettung. Aber je länger wir mit dem Herrn laufen, erkennen wir, dass der Herr noch ein größeres Ziel hat, nämlich diese Einheit, die er geschaffen hat und die in der Gemeinde jetzt zum Ausdruck kommt. Und auch dafür feiern wir den Tisch, dass das ausgestellt wird, auch diese Einheit hier. Auch die Verse 1. Korinther 10, 16 und 17 zeigen das ja genauso. Ja, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn wir viele, wir sind ein Brot, ein Leib, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Ja, auch das kommt beim Tisch zum Ausdruck. Wir sind alle eines Brotes teilhaftig. Der Herr hat sich verfügbar gemacht für jeden, der will, für jeden, der ihn aufnimmt. Und auch das zeigt der Tisch. Alle, die den Herrn aufgenommen haben, sie haben das Vorrecht, am Tisch teilzunehmen, von dem Brot zu nehmen, ihn auch als ihr Leben aufzunehmen und auch eins zu werden. Wir beten auch, dass das immer mehr Wirklichkeit wird in uns. Ich glaube, wir wissen alle, wo wir noch Mangel haben, aber lobt den Herrn. Der Tisch ist solch eine Verheißung, dass der Herr es schaffen wird mit uns.
Gestern hatte ich eine Freude besonderer Art. Eine Schwester rief mich an und sie sagte nur, lob den Herrn, kannst du mit mir Römer 6 lesen? Und habe ich gesagt, ja, gern. Und habe mein Büchlein weggelegt. Und dann haben wir Römer 6, Vers 4 und 5 gelesen. Beten gelesen. Das war so wunderbar. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, gleich wie Christus ist auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso sollen auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, zu gleichem Tode, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Geschwister, die beiden Verse, ich kann es eigentlich nicht ausdrücken, die hatten so eine Kraft und so eine Wirkung. Ich war so voller Freude. Die Verse waren gar nicht neu für mich. Aber plötzlich haben sie so eine tiefe Bedeutung bekommen. Oh Herr, ich will eigentlich gar nicht viel sagen. Ich will nur dem Herrn danken für sein Werk, für sein wunderbares Werk, dass er uns mitgenommen hat, hinein in seinen Tod, hinein in seine Auferstehung. Oh, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Lob den Herrn. Musik.
Philipper 4, 1 bis 9. Dann noch Epheser 2, die Verse 13 bis 18.
Wir wollen heute fortsetzen mit dem Frieden Gottes. Eine Mitteilung aus der Konferenz in Rudeneck, dann weitergeführt in unserem Evangelium. Und jetzt wollen wir etwas reden über uns selbst. Wir selber brauchen den Frieden Gottes. Und als Überschrift haben wir heute genommen: Der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Könnt ihr das bestätigen? Zumindest sagt es das Wort Gottes. Es ist höher. Soll auch von uns höher eingeschätzt werden. Der Friede Gottes. Du machst viel Überlegungen, aber je mehr du überlegst und nachdenkst für und wieder, desto weniger Frieden hast du. Ich meine nicht, dass wir nicht überlegen und nachdenken sollen. Keineswegs. Aber es ist doch oft so, was uns Unruhe macht, das sind unsere Gedanken. Und der Friede Gottes ist höher. Also, wenn wir schon merken, wir haben Probleme durch unsere Gedanken, was sollen wir tun? Uns hinwenden zu Gott. Zu Christus. Der Friede Gottes, der Friede Christi ist höher als alle Vernunft. Und das werden wir erfahren. Und das müssen wir erfahren. Das gehört mit zum Kernpunkt des Evangeliums. Friede. Bevor Jesus geboren war, hat der Engel, die Engel, den Hirten verkündet, Friede auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist seine Hauptbotschaft, die Botschaft des Friedens. Darum sagt auch Paulus in Epheser 2, es ist ein Evangelium für die, die ferne waren und für die, die nahe waren. Nahe waren die, die schon seit Generationen Gottes Wort gehört haben. Aber auch sie brauchten den Frieden. Durch das Gesetz sind sie nicht wirklich zum Frieden gekommen. Nicht den Frieden Gottes. Und die andere Partei, das waren die Nichtjuden, Griechen, Römer und was auch immer. Auch ihnen wurde das Evangelium des Friedens verkündet. Auch wir müssen wissen, unser Evangelium, unser Glaube ist ein Evangelium des Friedens. Gott schenke uns den Frieden, alle Zeit und auf alle Weise. Nicht? Haben wir schon gehört in den letzten Wochen. Gott schenke uns den Frieden. Auch wenn wir Christ sind, wir haben immer noch das Problem mit dem Unfrieden. Umso mehr müssen wir auf den Frieden achten. Jedes Mal, wenn wir merken, ich habe in einer Sache keinen Frieden, was muss ich tun? Ganz einfach. Ich muss mich zum Herrn wenden, wie auch in Epheser 2 gesagt worden ist. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden in dem Blut Christi. Ihr seid nahe geworden. So nahe, dass es lediglich einer Wendung zum Herrn bedarf. Sogar oftmals nur das Anrufen des Namens. Herr Jesus Christus, mein Retter. Und ich merke, wie der Frieden kommt. Herr Jesus, du kannst auch hinzufügen, Herr Jesus, dein Kreuz, Herr Jesus, dein Blut, Herr Jesus, ich brauche dich. Jetzt, Herr, versorge mich mit dir selbst. Und am Ende der Verse, die wir gelesen haben, steht, denn durch ihn haben wir beide den Zugang in einem Geist zum Vater. Wir haben den Zugang. Jesus Christus hat am Kreuz unsere Sünden getragen. Damit hatten alle, die an ihn glaubten, Frieden mit Gott. Auch heute ist es so einfach. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet, sagt Paulus dem Kerkermeister. Glaube an den Herrn Jesus. Damit empfange ich das am Kreuz vollbrachte Werk der Vergebung Gottes für uns Menschen. Gott hat seinen Sohn in Liebe dahingegeben, damit wir durch ihn Vergebung bekommen. Aber nicht nur, damit unsere Sünden getragen sind und wir ein gutes Gewissen haben, sondern damit unsere Sünden weggenommen werden und ich einen Zugang habe zu Gott, indem ich glaube, das heißt nicht nur glauben, sondern auch den Herrn aufnehme in mein Leben, bekomme ich den ganzen Christus. Den ganzen Christus mit allen seinen Eigenschaften. Und damit auch immer neuen Zugang zum Herrn. Immer neu. Darin lebt unser Glaube. In der immer wieder neuen Hinwendung zu Gott. Es ist eigentlich alles ganz einfach. Nur unser Leben ist kompliziert. Aber Gott möchte uns einfach machen. Reduzieren auf Christus. Und dann empfangen wir Christus unser Leben. Immer mehr. Nicht wahr? Wir haben heute so viel von dem Evangelium schon gesungen, gebetet. Und auch, dass Jesus Nahrung ist für unseren Geist. Dass der Geist stark wirkt, dass der Glaube wächst. Jesus ist unsere Speise. Das haben wir heute Morgen demonstriert. Jesus ist meine Speise. Lob den Herrn dafür. Lass uns das immer wieder neu genießen. Immer wieder, jede Woche wollen wir diese Tatsache genießen und immer wieder vor Augen führen, ja, Jesus ist die rechte Speise. Und mit ihm empfange ich das, was ich brauche. Wir sind heute bei Frieden, aber wenn du das Wort Frieden im Neuen Testament mal verfolgst, ja, wir haben ja meistens so Programme und fragen, wie oft gibt es das Wort Frieden im Neuen Testament und wo steht das überall? Dann gibt er dir eine Liste von Versen. Ist nicht schwer, nicht? Und du wirst sehen, der Friede steht selten alleine. Was für Begriffe stehen noch mit Frieden? Freude. Wo denn? Gerechtigkeit. Freude, Gerechtigkeit, Friede stehen wo? Reich Gottes in Römer 14, Vers 17. Das Reich Gottes besteht nicht in dem und dem, lauter Nebensächlichkeiten, sondern es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Alles natürlich im Herrn, im Heiligen Geist. Und was kennt ihr noch für Verse? Gnade und Friede sei euch vermehrt. Ja, Amen, haben wir viele Verse. Gnade und Friede, genau. Was noch? Der Gott der Liebe und des Friedes sei mit euch allen. Das sage ich euch auch als Segen. Der Gott der Gnade und der Liebe und des Friedens sei mit euch allen. Wir sehen einfach in Galater 5, alle diese sind keine Begriffe. Es sind erfahrbare Eigenschaften des Herrn. Das muss uns immer bewusst sein. Wir wollen nicht nur Frieden, Herr. Herr, ich brauche Frieden. Gib mir Frieden. Nein, wir brauchen den ganzen Herrn. Und dieser ganze Herr ist verbunden mit Freude, Friede, Freiheit, Liebe, Sanftmut. Was noch? Selbstbeherrschung, Freundlichkeit, Güte, Treue. Nicht? Galater 5. Vers 22 und 23, die Frucht des Geistes, alles Eigenschaften des Herrn. Ist das nicht wunderbar? Aber heute wollen wir über den Frieden sprechen, weil es wichtig ist, dass wir darauf achten, immer im Frieden zu sein. Frieden mit uns selbst, Frieden mit den anderen, als erstes natürlich Frieden mit Gott. Frieden mit Gott. Ich will nur mal ganz kurz mit euch durchgehen durch die Verse, die auch schon bekannt geworden sind. In Philipper 4, 1 bis 9. Da kommen lauter wunderbare Empfehlungen, Aufforderungen, Ermahnungen des Paulus für uns Menschen. Die sollten wir nicht nur uns mal anhören und sagen, ja, ja, ist alles gut, sondern praktizieren. Alles Wort Gottes ist für uns nicht nur Lehre, ja, religiöse Lehre halt, wie es so viele Lehren gibt. Nein, es ist Ausdruck des Lebens. Lob den Herrn dafür. Und er fängt gleich in Vers 1 an, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. Also es geht darum, dass wir am Herrn und im Herrn bleiben. Das ist Nummer 1. Dann spricht er plötzlich ein Problem an, einen Unfrieden. Euodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich. Gibt also auch Ermahnung im Neuen Testament. Und er sagt, die beiden sind nämlich in Unfrieden miteinander. Dasselbe zu denken in dem Herrn. Habt ihr euch mal überlegt, was das für ein Rat ist? Jetzt vertragt euch doch bitte mal, würden wir sagen. Jetzt hört doch endlich auf, euch zu beharken. Wir haben viele gute Ratschläge. Aber Paulus sagt, und der Herr, dasselbe zu denken in dem Herrn. Dasselbe zu denken in dem Herrn. Die Betonung liegt in dem Herrn. Es geht nicht nur darum, die Gedanken zu vereinheitlichen, sondern erstmal zum Herrn gehen, hinein in den Herrn. Dasselbe zu denken in dem Herrn. Ja, wir müssen doch einander lieben und so weiter. Geh doch erstmal zum Herrn und dann weißt du, was du denken sollst. Paulus weiß, wie schwierig das manchmal ist zwischen zwei Personen. Und er nennt seinen rechten Jochgenossen, aber nicht mit Namen, ein rechter Jochgenosse auf jeden Fall. Steh ihnen bei. Tu, was du tun kannst. Aber ich bin sicher, er geht mit beiden zum Herrn. Ist das nicht ein guter Weg? Mit beiden zum Herrn gehen. Lob den Herrn. Schwierigkeiten, was immer es sind, wir gehen zum Herrn und auf einmal sind sie wie weggeblasen. Vielfältige Erfahrung. Könnt ihr selber mitteilen, wie oft ihr gerettet worden seid aus persönlichen Schwierigkeiten mit Geschwistern. Eigentlich sollten alle wissen, wie es laufen soll. Aber wie ihr dann Frieden bekommen habt. Stehe ihnen bei. Der Jochgenosse, der ungenannte Jochgenosse, der Namenlose, er sollte ein Friedensstifter werden. Steh ihnen bei. Wenn immer wir etwas merken in der Gemeinde, zwischen zwei Geschwistern, steh ihnen bei. Zuerst im Gebet, dann, wenn das noch nicht hilft, rede mit ihnen, geh mit ihnen zum Herrn. Und am besten dann mit beiden zum Herrn gehen. So nach unserer Erfahrung ist das der effektivste Weg, um Frieden zu haben zwischen zwei Personen. Gleich anschließend setzt er fort mit Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Noch einmal will ich sagen, freut euch. Auch Freude ist ein Gradmesser. wie Friede ist auch ein Gradmesser. Habe ich Frieden? Na ja, ich finde mich schon ganz okay, so wie ich bin. Das ist noch nicht der Friede. Manche Leute sind sehr selbstzufrieden. Aber das ist noch nicht der Friede Gottes, nicht der Friede des Herrn. Ich brauche den Frieden des Herrn. Wenn wir den Frieden haben, dann können wir sogar kämpfen im Frieden. Ja, Euodia und Syntyche haben zusammen mit Paulus für das Evangelium gekämpft. Ja, aber wenn man kämpft, hat man doch keinen Frieden. Doch, wenn du für das Evangelium kämpfst, hast du Frieden. Frieden, während du kämpfst, und Frieden, besonders wenn du den Kampf vollbracht hast, wenn du das Gespräch beendet hast. Entweder der andere kriegt deinen Frieden übertragen durch den Geist, oder der Friede kehrt wieder zu dir zurück. Auf jeden Fall, nach dem Evangelium haben wir die Erfahrung des Friedens. Lob den Herrn dafür. Und wir haben Freude. Freude des Herrn. Überfließende Freude. Er weiß allen Menschen eure Großmut, sagt er. Natürlich, wenn du Freude hast, fließt du über. Lässt die Freude auch anderen zuteil werden. Freude am Herrn. Freude über seinen Sieg. Freude über eine schöne Erfahrung mit dem Herrn. Der Herr ist nahe. Das ist wieder eine Aufforderung. Geh zum Herrn, er ist so nahe. Er ist so nahe, geh zum Herrn. Prüf dich selbst, ob du im Frieden bist. Prüf dich selbst, was macht dir Unruhe, damit diese Sache ausgeräumt wird. Wir brauchen den Frieden. Unser Glaube ist ein Evangelium des Friedens. Du wirst es nie irgendwo anders finden im Neuen Testament. Da findest du keine Aufforderung, Krieg zu führen, dich zu streiten. Sogar die Aufforderung an Timotheus, ein Arbeiter des Herrn, soll nicht streiten. Und wie schon gesagt, mit allen Leuten Frieden halten. Das Evangelium ist eine Botschaft des Friedens, im Gegensatz zu allem, was wir sonst an Religionen haben. Wird nirgendwo so stark der Friede betont. Jetzt kommt eine Sache, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem eure Anliegen durch Gebet und Bitten mit Danksagung vor Gott kund werden. Sorgt euch um nichts, habt ihr Sorgen? Manche haben viel Sorgen. Die ziehen sich die Sorgen richtig an wie einen Mantel und laufen immer in Sorgen herum. Das ist Unglaube. Das ist mangelnder Glaube. Hat nicht Jesus gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid? Matthäus 11 am Ende. So will ich euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Also der Herr hat auch ein Joch. Es ist nicht die pure Freiheit, sondern es ist ein Joch des Herrn. Das nehmen wir gerne auf uns. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind seine Eigenschaften. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist eine Aufforderung des Herrn. Wenn du so willst, ein Befehl. Komm zu mir. Bei mir kriegst du Frieden, den du brauchst. Wirf deine Anliegen auf mich. Deine Sorgen wirf auf dich, sagt auch Petrus am Ende seines ersten Briefes. Werft eure Sorgen auf den Herrn. Alle unsere Sorgen dürfen wir dem Herrn bringen. Er sorgt für uns. Das ist Glaube. Glaube, der alle seine Sorge auf den Herrn wirft. Und durch Gebet, Bitten, mit Danksagung. Du betest erst einmal, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Du kommst immer mehr, immer näher mit ihm in Kontakt. Du merkst ihn auch. Und dann fängst du an zu bitten, konkret zu bitten. Und zum Schluss hast du nichts als Danksagung. Weil du einfach die Nähe, die Gemeinschaft mit dem Herrn erfahren hast und bist zufrieden, entlastet. Alles ist beim Herrn. Friede ohne dieses Grundvertrauen in den Herrn, dass er mich trägt, dass er alles für mich ist, dass er für meine Angelegenheiten sorgt, dass er sogar mich selbst, meine Psyche, mein Herz, das noch tiefer ist als die Psyche, besser kennt als ich selbst. Das ist unser Grundvertrauen. Ja, das brauchen wir einfach. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren. Wie macht ihr das? Indem ich aufpasse. Indem ich aufpasse auf meine Gedanken. Was denke ich gerade? Der Herr gibt uns Licht. Ja, was denkst du gerade? Wo bist du eigentlich? Gedanken sind frei für Leute der Welt, aber für die Leute des Reiches Gottes sind die Gedanken nicht frei, sondern werden unter den Gehorsam Christi genommen, wie Paulus das macht. Paulus ist unser Vorbild darin, wie man Gedanken unter den Gehorsam Christi nimmt. Das geht, denn wir herrschen über unsere Gedanken. Wir sind uns oft nur unserer Gedanken nicht bewusst. Aber in dem Augenblick, wo das Licht scheint, dann packe ich diese Gedanken und tue sie ans Kreuz oder tue sie in Abfall oder was auch immer. Weg damit! Hat nichts mit mir zu tun. Ich bin in Christus in Ewigkeit. Ist das nicht gut? Der Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft. Wir dürfen auch uns nicht zu hoch und zu klug einschätzen. Ja, wir denken immer, wir könnten alle Leute beurteilen. Aber pass auf, wir werden auch beurteilt. Jeder von uns wird beurteilt. Aber der Friede Christi ist der Maßstab. Der Friede Christi ist unser Schiedsrichter, wie Kolosser sagt. Er ist unser Schiedsrichter. Lass ihn entscheiden. Wenn du bei irgendeinem Gedanken Unfriede hast, lass es lieber. Schließlich, Brüder, jetzt gibt Paulus seine Erfahrung kund und rät uns dasselbe. Schließlich, Brüder, was wahr ist, was ehrwürdig, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, wovon man Gutes spricht, wenn es irgendeine Tugend ist, wenn irgendein Lob, darüber denkt nach. Das ist die goldene Regel. Das geht nicht ohne unsere Aktivität. Der Herr gibt Licht. Der Herr gibt Licht. Oh, was du da gerade denkst, ist das wirklich wahr? Oder was du denkst, ist das ehrwürdig? Ist das anständig, würden wir vielleicht sagen? Ist das gerecht? Weißt du, was gerecht ist? Ist es rein oder unrein, was du gerade denkst? Ist es liebenswert oder ist es Hass? Oh, Hass kann unsere Gedanken in Anspruch nehmen. Sorgen, Hass, das scheint uns völlig überwältigen zu wollen manchmal. Und dann wenden wir uns zum Herrn. Wenn immer sich das Herz zum Herrn wendet, werden die Schleier abgetan und gleichzeitig kriegst du die Dinge unter den Fuß. Wenn irgendeine Tugend, wenn irgendein Lob, dem denket nach. Wunderbar. Und dann sagt er, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt. Das konnte man an Paulus sehen. Der Test kam sofort von allen, nicht? Oh ja, das haben die an Paulus gesehen. das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ja, war er vorher nicht mit uns? Und wenn wir es anders machen, ist dann der Gott des Friedens nicht mit uns. Jesus wohnt doch in uns. Er ist doch immer bei uns. Ja, leider. Leider muss er aushalten, wo wir stehen, was wir tun, was wir denken, was wir reden. Er muss das richtig aushalten. Wenn schon der Lot an der Sünde des weltlichen Volkes von Sodom und Gomorra gequält war in seiner Seele, das anzusehen, wie viel mehr Gott, wie viel mehr Gott. Stellt euch vor, was Gott leiden muss an uns, an unserer Sünde, an unseren schlechten Gewohnheiten. Das ist alles ein Leiden für Gott. Das tut, wenn wir uns wenden zu ihm, wenn wir seinen Frieden nehmen, wenn wir überwinden, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Das heißt, er steht wirklich auf unserer Seite. Er sagt Amen zu unserem Tun. Wir freuen uns. Wir haben Freude, Friede, Liebe. Alles haben wir vom Herrn und sind gefüllt mit dem Herrn. Jetzt will ich doch zum Schluss noch kurz auf Epheser 2 eingehen. In Philippi haben wir einen Fall gehabt, da geht es um den Streit zweier Personen. Wenn es um Gemeindeprobleme geht, dann sind meistens mehrere Personen verwickelt. Und da müssen wir vorsichtig sein. Epheser 2 haben wir gelesen. Und es sagt uns, dass der Herr durch sein Kreuz Juden und Griechen, also zwei unterschiedliche, ganz unterschiedliche Völker, zusammengetan hat zu einem Leib. Zu einem Leib. Das ist der Leib Christi. Das ist Christi Eigentum. Es ist etwas ganz Wertvolles für Christus. Das sehen wir immer wieder im Neuen Testament. Wie der Herr die Gemeinde schätzt, wie er sie liebt, wie er letztlich sich hingegeben hat, nicht nur für unsere persönliche Erlösung, sondern für seinen Leib. Er hat die trennende Mauer niedergerissen, Vers 14, die dazwischen stand, nämlich die Feindschaft in seinem Kreuz. Es war ja kein Spaziergang für ihn. Er hat am Kreuz den Tod dafür erlitten, indem er in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen vernichtet hat, um in sich selbst, durch keine Methode, durch kein Gesetz, durch keine sonstige Größe, weder in der Welt noch im Gemeindeleben, durch sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen geschaffen hat. Wenn wir uns heute hier angucken, sind wir nicht nur zwei verschiedene Nationen, wir sind viele verschiedene Nationen. Und uns hat der Herr zusammengefügt zu einem neuen Menschen. Ist doch wunderbar, sich einfach mal umzudrehen in der Gemeinde und zu sagen, lob den Herrn, wir alle, so unterschiedlich wir sind, zusammengefügt zu einem neuen Menschen. Im Frieden. Und die beiden in einem Leib, also Unterschiede, wie auch immer, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Also die Versöhnung betrifft einmal mich, es betrifft die Versöhnung zwischen zwei Personen, es betrifft auch die Einheit der Gemeinde. Die wurde heute ja auch schon angesprochen. Wir haben Einheit durch sein Kreuz und sind mit Gott in diesem Leib durch das Kreuz vereint. Das ist die höchste Stufe der Einheit, der Versöhnung, des Friedens, wenn wir alle in ihm in einem Leib versöhnt sind. Durch das Kreuz, an dem er die Feindschaft getötet hat. Immer wieder die Feindschaft, das Gesetz, alles ist getötet, ja, damit wir eins sein können. Und er kam und hat das Evangelium als Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr ferne wart, einige sind vielleicht noch unter uns, die sind ferne, andere sind nahe geworden, aber alle haben wir dieses Evangelium des Friedens bekommen. Und er fließt dann wieder, durch ihn haben wir alle den einen Zugang zum Vater. So. Es ist für den Herrn, ist die Gemeinde wirklich eine andere Sache. Wenn man den Leib zerstört, das kann ich vielleicht zum Schluss noch sagen, ist das eine sehr schlimme Sünde, vielleicht die schlimmste Sünde. Darauf müssen wir achten, dass wir nicht niederreißen, sondern aufbauen. Paulus sagt es an zwei Stellen im 2. Korintherbrief, dass sein Auftrag nicht war, niederzureißen, sondern aufzubauen. Wir dürfen irgendwelchen Tendenzen in der Gemeinde, sei es Vorlieben für Menschen, die dann auch zu Gegnerschaft führen, wie in 1. Korinther, wir werden vielleicht noch mehr darüber hören, das zerstört den Leib. Dann Unterschiede machen, das zerstört den Leib. Sogar haben wir einen Vers, wo steht, 1. Thessalonicher 5, Vers 13. Nun bitten wir euch, Brüder, dass ihr die erkennt, die sich unter euch mühen und die Führung übernehmen in dem Herrn und euch ermahnen, dass ihr sie überaus hochachtet in Liebe um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Also da wird ein Thema angesprochen, die Rebellion. Da kannst du nicht einfach sagen, vertragt euch doch wieder. Das funktioniert nicht. Der Herr muss sich dieser Sache annehmen und er nimmt sich dieser Sache an, wie es vielen nicht behagt. Der Herr hat gesagt, die Gemeinde, das Haus Gottes ist heilig und wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott zerstören. Das ist in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Den wird Gott verderben. Das ist seine Sache. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Schon eine schwerwiegende Sache. Aber lass uns den Blick auf den Frieden gerichtet haben. Einfach auf den Herrn, der unser Friede ist. Ja, wir müssen die Sache immer wieder dem Herrn bringen. Wie auch immer Unfriede aussieht, wir kommen zum Herrn. Wir danken ihm für sein wunderbares, vollbrachtes Werk am Kreuz. Und wir freuen uns in ihm und loben ihn. Paulus schließt den 2. Korintherbrief ab. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle.
Mich hat das sehr angesprochen, dass der Friede Gottes für uns persönlich so viel mit unserem Denken zu tun hat. Da zeigt das Wort sehr viel. Gestern hat mich jemand gefragt, ja, wie erlebst du denn den Frieden Gottes? Und ich hatte vorher diese Verse im Philipper 4 ab 5 bis 9 gelesen und dann habe ich sofort gemerkt, Unfriede für mich persönlich hat meistens mit meinen Gedanken zu tun, dass in meinen Gedanken einfach was nicht stimmt. Und dieses schließlich, Brüder, was wahr ist, was ehrwürdig, was gerecht, was rein, was liebenswert, wovon man Gutes spricht. Wenn es irgendeine Tugend ist und wenn irgendein Lob, darüber denkt nach. Also irgendwo weiß ich, dann auch, wenn ich das feststelle in mir, durch das Licht des Herrn, woher der Unfriede kommt. Das Wort sagt mir einmal, dass ich mich zum Herrn wende, denn meine Gedanken hat er auch mit ans Kreuz genommen, auch die heutigen, die mir Unruhe machen. Und zum anderen über das nachdenken, was in seinem Wort steht. Und abgesehen von diesen Dingen hier gibt es noch viel anderes Positives in seinem Wort, worüber ich nachdenken kann. Und das ist oft sehr, sehr hilfreich. Und im Vers 2 kommt ja auch nochmal diese Sache über das Denken, dass das, was wir denken, das verursacht den Unfrieden hier zwischen Euodia und Syntyche. Die sollen dasselbe denken. Nicht als einen guten psychologischen Ratschlag sich überlegen, wie sie klarkommen, sondern dasselbe Denken in dem Herrn. Und dann ist mir noch ein Vers im 2. Korinther 13 gekommen. 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, werdet vollendet, werdet ermutigt, denkt dasselbe, haltet Frieden. Wir haben den Frieden schon. Das ist keine Frage. Der Herr hat den Frieden schon geschafft. Das können wir nicht machen, aber wir können ihn festhalten. Haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Lobe den Herrn.
Auch eine Erfahrung mitteilen. Mir ging das vor einiger Zeit auch so, dass ich von einer Unruhe in die andere kam durch meine Gedanken. Das war wie so eine Spirale und ich kann gar nicht mehr klar denken oder Dinge beurteilen. Und dann in der Mittagspause, ich habe mich hingesetzt, dachte, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich proklamiert, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Habe das ein paar Mal ausgesprochen und habe das im Glauben angenommen und ich war frei und ich war, ja, lob den Herrn. Es ist die Wendung zum Herrn.
Der Philipperbrief gibt uns eine spannende Aufgabe, ja, wenn er sagt, sorgt euch um nichts. Wie geht denn das? Ja, die Sorgen, wenn sie halt da sind, dann kommen sie wie von alleine. Ja. Oder haltet Frieden, ja, wenn es denn so einfach wäre. Aber es ist doch schön, dass es hier auch viele gute Ratschläge gibt. Ich möchte mich da auch nochmal anschließen und Vers 9 lesen von Philipper 4. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und davor sagte er ja, über was sie nachdenken sollen. Wir haben wirklich diese Aufgabe, uns mit dem zu füllen, was gut ist für den Aufbau. Wir haben ja auch viel gebetet für die Konferenzen, für die Freizeiten in diesem Sommer. Und wie halten wir das fest, was der Herr uns gegeben hat? Wie bringt's Frucht? Er sagt, denk darüber nach. Wie kann man darüber nachdenken? Oder auch das Wort von heute Morgen oder die Zeugnisse. Wie kann man es festhalten? Du kannst es nicht mit den Händen festhalten. Ja? Manche machen Notizen, dann kann man die Notizen nochmal lesen. Die Brüder von der Technik, die machen Aufnahmen für uns. Dann kann man die Aufnahmen nochmal hören. Und ich denke schon, wir haben eine Verantwortung, das Wort nochmal in uns aufzunehmen. Wenn wir so viel gebetet haben, dass der Herr spricht, dann denke ich, dann hat er auch gesprochen. Und dann sollen wir auch dieses Wort bewahren. Und was er uns gegeben hat, darüber nachdenken. Und was wir gelernt und empfangen und gehört haben, und auch gesehen haben, Geschwistern, das sollen wir tun. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das geht Hand in Hand, das Festhalten, das Tun und den Gott des Friedens zu erfahren. Lob den Herrn, der Gott des Friedens wird mit uns sein. Amen.
Friede Gottes ist für mich wie ein Kompass, ein Gradmesser, wie ein Kompass, an dem ich feststellen kann, bin ich im Herrn oder bin ich nicht im Herrn. Und er ist ein Anker, an ihm kann ich mich festhalten. Und dann weiß ich immer, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das Gegenteil ist Unfriede. Ich merke auch oft, dass Unfriede in mir ist. Also bei mir ist es sehr oft beim Autofahren. Dann kommt jemand und ich denke, warum muss der jetzt ausgerechnet vor mir fahren? Ja? Und wie fährt er da?
Und ich merke, da kommt was hoch in mir und das ist Unfriede. Und wenn ich den Unfriede merke, weiß ich ganz genau, der Herr ist da und sagt, was denkst du jetzt gerade? Hast du jetzt Friede oder hast du keinen Friede? Und ich kann immer zum Herrn zurückkommen. Ich habe auch genossen den Vers 14 im Epheser 3, denn er ist unser Friede. Friede ist nicht irgendwas, was ich produzieren kann, was ich machen kann, ist nicht irgendeine Anschauung, eine Weltanschauung oder eine Verhaltensart und Weise, sondern Frieden ist eine Person und diese Person ist nur Jesus Christus selber. Indem ich mich zu ihm wende, dann kommt der Friede. Solange ich mich nicht zu ihm wende und versuche, irgendeinen anderen Weg zu gehen, werde ich niemals Frieden haben. Bin froh, auch für das Wort immer wieder darauf hingewiesen zu werden und ausgerichtet zu werden, den Herrn zu suchen, immer und überall. Und ich habe auch daran gedacht, als der Herr gekreuzigt war und auferstanden ist, die Jünger haben sich versteckt. Sie hatten Angst, haben sich dort in diesem Gebäude versteckt, die Türen verschlossen, aus Furcht vor den Juden. Und als der Herr ihnen begegnet ist, das allererste, was er gesagt hat, die ersten Worte, die er zu ihnen gesprochen hat, waren, Friede sei mit euch. Wenn immer der Herr uns begegnet, er begegnet uns immer im Frieden. Und wo der Friede nicht ist, da ist der Herr nicht. Und die Gemeinde soll so ein Ort sein des Friedens. Es soll ein Ort sein, wo der Herr ist und sagt, Friede sei mit euch. Dann sind alle anderen Dinge bedeutungslos. Alle Gedanken, alle Meinungen und alle Furcht ist plötzlich weg, weil die Anwesenheit des Herrn da ist. Und die will ich suchen.
Ja, Friede ist auch immer so mit der Großmut verbunden.
Ja, manchmal sind wir so kleinmütig und so streng mit anderen. Und oh, der macht das, der macht jenes. Und dann steigt so viel Unfriede auf. Und gestern war ich im Fahrrad unterwegs und auf einmal wurde mir so bewusst, was für eine große Herrlichkeit, was für eine Gnade, Barmherzigkeit Gottes es ist, dass er in uns engen, kleinen, so beschränkten, so festgelegten, unfähigen, manchmal so komischen Menschen, dass er in uns wohnt. Da war ich so ganz berührt davon. Er wohnt in mir, obwohl ich so viele Fehler habe, ja. So oft mich ablenken lasse und so weiter. Da gibt es eine Stelle in Stuttgart, wo sie zurzeit ziemlich viele Zäune aufstellen und Sprüche hinhängen und ich das sehe, dann ärgere ich mich immer. Aber irgendwo so gemerkt, ich brauche die Großmut des Herrn. Nicht darüber nachdenke und dann denke, oh, muss da jetzt irgendwas tun dagegen. Das bringt so viel Unfriede hinein, ja. Aber die Großmut des Herrn zu haben, in seinem Frieden zu bleiben, ja. Ist er so großmütig mit uns? Wer will, dass diese Großmut auch in uns regiert? Amen.